Yo Leute, was geht ab? Lukas hier mit einer neuen Folge von Paradise Inside mit Klimajournalist Maxi Arnold, der ein Update über das Klima gibt, welchen Einfluss der Ukraine-Krieg auf das Klima hat, wie viel Zeit wir noch haben und vor allem, wie wir aus dem ganzen Schlamassel rauskommen. Maxi ist zum zweiten Mal auf dem Podcast am Start, eigentlich sogar das dritte Mal, allerdings wurde mein Laptop kurz nach der Aufnahme vor ein paar Wochen geklaut. Die Folge war nicht in der Cloud. Und glaubt mir, es war nicht schlau. Den Reim konnte ich mir nicht verkneifen. Aber umso geiler ist es jetzt, dass sich Maxi nochmal die Zeit genommen hat. Denn seine Expertise als Klimajournalist ist immer sehr, sehr hoch. Und mit seiner sympathischen und lockeren Art könnte ich ihn mir auch noch öfters als Podcast-Gast vorstellen. Er hat zudem einen sehr professionellen eigenen Podcast mit dem Namen Klima und Wir, in dem Infos rund um das Klima gedroppt werden. Und damit ist er für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Also, wenn ihr was Gutes unterstützen wollt, dann lasst eine Stimme da. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, dann checkt uns auf Instagram und YouTube unter Paradise Inside aus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und viel Spaß mit Maxi Arnold. Hi Maxi, schön, dass du wieder da bist zum zweiten Mal und einfach mal die Frage, die ich dir stellen möchte zum Einstieg. Wie geht's dir und was beschäftigt dich zurzeit?
Ja, moin, tschüssi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal hier sein darf. Und
immer wieder, ja. Immer gerne.
Danke. Was beschäftigt mich? Also ich hatte gerade zum zweiten Mal Corona.
Oh shit.
Also tatsächlich jetzt dann doch wieder ein bisschen mehr die Pandemie als vorher, obwohl das ja insgesamt abzuflauen scheint. Also ich meine, jeder hat es gerade, es war auch überhaupt nicht wild. Ich finde eher so ein bisschen wild, wie jetzt inzwischen mit den Regeln umgegangen wird und dass eigentlich keiner mehr genau weiß, was wann, wie, wo gilt. Bisschen Maske aufsetzen hier und da noch und das war's gefühlt. Aber nee, mir geht's gut wieder und was mich halt so auf einer Arbeitsebene beschäftigt, ist natürlich der Ukraine-Krieg, also der russische Angriffskrieg in der Ukraine und mein Thema, die Klimakrise, die zum wiederholten Mal in den Hintergrund rückt, leider.
Ja, jetzt wirkst du schon ein bisschen entspannter als bei unserem letzten Gespräch. So, hast du irgendwelche Techniken angewendet, dass es dir jetzt besser geht damit, weil letztes Mal war das halt alles noch richtig frisch und da hat es dich ja schon sehr belastet.
Bei unserem letzten Gespräch war der Ukraine-Krieg, glaube ich, eine Woche her. Jetzt haben wir 50 Kriegstage hinter uns. Und ich würde nicht sagen, dass ich auf dieser Ebene entspannter geworden bin. Es ist eher so ein Business as usual geworden, weil Menschen natürlich nicht permanent in so einem Krisenmodus arbeiten können. Also man muss dazu sagen, ich arbeite natürlich als Journalist. Ich hatte in dieser Zeit massive Überstunden. Die Aufmerksamkeit auf meinem eigentlichen Arbeitsthema war vollkommen abgezogen. Das hat sich auch gelegt, weil wir ja diesen Twist geschafft haben von, Mensch, wir haben gemerkt, wir sind abhängig von Kohle, Öl und Gas aus Russland und zwar massiv und Krieg und Klima hängen zusammen und zwar auch ganz massiv und wir müssen da raus. Und natürlich hat das die Debatte, wie wir um erneuerbare Energien in Deutschland reden, massiv verändert. Und Klimaschutz ist entgegen der Erwartung zum Glück nicht runter von der Agenda. Er ist eigentlich eher noch höher. Aber das war nicht deine Frage. Die Frage war, ob ich Techniken angewendet habe. Nein, habe ich nicht. Ich hatte einfach eine Woche Urlaub und das war auch bitter nötig.
Ja, wie ist das dann bei dir, wenn du im Urlaub bist? Bist du dann trotzdem so die ganze Zeit am News konsumieren oder schaffst du es da auch mal schon?
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Berufskrankheit. Nachrichten sind immer und davon abzuschalten ist dann auch immer schwer. Ich habe da schon mir ganz bewusst mal Zeiten gesetzt, wo ich sage, jetzt gucke ich wirklich nicht auf mein Handy. Ich mache dann auch die Push-Benachrichtigung aus. Ich versuche mich dann auch mal wirklich für 3-4 Tage zumindest am Stück nicht mit Klimakrise und ihren Folgen zu beschäftigen. Aber in meinem Urlaub jetzt konkret, genau in der Mitte des Urlaubs, es war ja nur eine Woche, musste ich die neue Podcast-Folge, also ich mache ja auch einen Podcast, der Klima und Wir heißt, musste ich die neue Folge dazu veröffentlichen, von meinem Handy aus. Das war alles vorbereitet. Ich musste es nur ein paar Leuten schicken und auf ein paar Knöpfe drücken. Aber ja, da war es natürlich gedanklich direkt wieder da.
Ja, das kenne ich. Also man ist dann doch nie ganz davon weg, wenn man so einen Podcast macht. Ja, inwiefern, du hast davon gesprochen, dass der Klimaschutz nicht von der Agenda runter ist, aber auch gesagt, dass ja anders über die Energiewende gesprochen wird oder es ja auch Stimmen gab, die dann wieder mehr Kohle gefordert haben. So, inwiefern oder wie krass wirft uns der Ukraine-Russland-Krieg zurück in der Planung der erneuerbaren Energien?
In der Planung der erneuerbaren Energien wirft er uns sogar nicht zurück, sondern da würde ich sagen, dass er dafür eher förderlich ist. Es ist natürlich zynisch, wenn es dafür erst einen Krieg und abertausende Tote und ganz viel Leid, Flucht und Vertreibung braucht, bis man nach über 40 Jahren in der Debatte des Klimawandels diese Realitäten auch anerkennt. Letztendlich habe ich das Gefühl, dass da jetzt einiges in Bewegung kommt, aber zur Realität gehört auch, dass wir immer noch täglich 700 Millionen US-Dollar von der EU und den USA überweisen an Russland und wir damit Putins Krieg finanzieren. Jetzt gibt es zwar ein angekündigtes, im fünften Sanktionspaket war das von der EU-Kommission gebilligtes Sanktionspaket für Kohle. Also da werden wir draus aussteigen und du hast es angesprochen. Schon kommen die Geisterdebatten hier zueinander auf. Mensch, wir sind so abhängig und jetzt kommt vielleicht das vollständige Embargo oder zumindest das Embargo auf Kohle, das wird kommen. Und jetzt müssen wir hier die Kohlemeiler in unserem Land länger laufen lassen. Das ist eine klimapolitische Katastrophe. Das darf überhaupt nicht sein. Und ExpertInnen und Studien belegen ja auch, das braucht es auch nicht. Das Einzige, was jetzt in dieser Situation hilft, ist, die Erneuerbaren radikal auszubauen. Das hat man, wie gesagt, über Jahrzehnte verschleppt. Ich habe da ein Beispiel von der Windkraft. Also, um unsere eigenen Emissionsziele einzuhalten, müsste man im Schnitt 1000 bis 1500 Windräder im Jahr bauen. In den letzten Jahren waren es kaum 450. Nur mal so als ein Beleg dafür. Und ja, also ich glaube, die Erneuerbaren, so zynisch es ist, für die könnte es eine echte Chance sein. Aber auch die Solardachpflicht, die ist nicht da. Und die Genehmigung für Windkrafträder, da muss schon einiges kommen. Es ist ein bisschen was auf dem Weg mit Robert Habecks Osterpaket jetzt, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, aber da braucht es auch noch mehr.
Ja, was ist denn immer das Problem, dass sich so Dinge so lange hinziehen? Du hast gesagt, es ist jetzt schon 40 Jahre in der Diskussion. Muss es dann echt immer so einen Crash geben wie den Krieg oder warum ist es vielleicht so schleppend?
Da gibt es viele Gründe. Da haben wir, glaube ich, auch in der ersten, als wir das erste Mal hier sein durfte, schon ein bisschen drüber geredet. Da gibt es natürlich viele Gründe dafür, warum es verschleppend läuft. Um sie kurz zu skizzieren, Lobbyarbeit, Interessen von fossilen Konzernen und viel Korruption. Das ist so das, was so in den ersten 20 Jahren, als der Klimawandel bekannt wurde, 70er, 80er, 90er, eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber es spielt auch jetzt natürlich noch eine Rolle. Und also die Vergangenheit wirft lange Schatten. Beim Klima ist das Problem, dass der große Crash, wenn er kommt, dass es dann meistens zu spät ist. Also deswegen, es braucht diesen Krieg nicht, es bräuchte diesen Krieg nicht, um diese Erkenntnis zu haben. Und ich habe ja schon betont, er sorgt für ganz viel unnötiges, vollkommen unnötiges Leid, Tod und ganz viel Schmerz und natürlich in puncto Umwelt auch für absolute Umweltkatastrophen. Also wir haben 15 Atomkraftwerke in der Ukraine. Das ist so ein massives Sicherheitsrisiko. Da ist bisher nichts passiert, ja. Aber das kann jeden Tag, ich will niemandem Angst machen, aber das kann jeden Tag anders sein. Menschen haben auch Angst vor einem immer noch möglichen Atomkrieg, dass Wladimir Putin da aufs Knöpfchen drückt. Also das ist die Realität, in der wir uns befinden. Und beim Klima, wir kennen die planetaren Grenzen, die wir drohen zu überschreiten. Wir kennen sie durch die Studien, wir kennen sie durch den Weltklimabericht IPCC, können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, der jetzt auch gerade seinen 6. großen Sachstandsbericht veröffentlicht hat. Da wird uns all das, was wir tun können, an die Hand gegeben. Und das ist das Schöne. Es muss nicht erst zum großen Crash, zum großen Zusammenbruch kommen, zum Krieg kommen, zur Pandemie kommen, bis wir handeln, sondern wir haben eigentlich all die Handlungsoptionen, die Erkenntnisse da auf dem Tisch. Und doch in der Realität läuft es halt leider andersrum. Aber beim Klima, wenn es so läuft, wäre das zu spät.
Ja, jetzt hast du ganz viele Türen aufgemacht, jetzt habe ich ganz viele Fragen.
Sorry, ich rede mich schon wieder in Rage, merke ich hier.
Nee, das ist geil, das ist geil. Jetzt mal als Theorie, wenn die Politiker im Schnitt 20 Jahre jünger wären, würde es dann anders aussehen? Also hängt es auch damit zusammen, dass die halt einfach nur, jetzt mal auch zynisch gesagt, bald sterben und es denen dann auch scheiße sein kann?
Das kann man ja leider nicht über einen Kamm scheren. Du hast ja auch solche wie Philipp Amthor, die, glaube ich, jünger sind als wir beide und Korruptionsskandale am Start haben. Und du hast halt auch gerade in der jungen liberalen Gemeinde Leute, die zwar an Fakten glauben, aber gleichzeitig auch behaupten, dass uns rein allein die Technik retten würde. Und das ist halt, es gibt ja diesen schönen Film Don't Look Up, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Da finde ich, ist es so ein Paradebeispiel. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich will gar nicht spoilern, aber kurz zusammengefasst, ein Meteorit kracht auf die Erde. Zwei ForscherInnen finden das heraus, waren die US-Politik, es ist halt ein Ami-Katastrophenfilm irgendwo auch, aber hat schon auch viele sehr gute Allegorien zum Klimawandel. Und jedenfalls, die sehen, dass dieser Meteorit kommt, die waren die Politik und die US-Präsidentin vertraut sich dann jemandem an, der sie mit technischen Lösungen retten will. Und letztendlich, ich spoiler nicht das Ende des Films damit, aber letztendlich geht dieser Versuch der technischen Rettung schief. Und wenn Technik uns retten würde, wenn die CO2-Abscheidung so toll klappen würde oder das CO2-Absaugen aus der Luft, warum machen wir das dann nicht seit 30 Jahren? Es klappt offensichtlich so nicht. Und ich sage nicht, dass es in Zukunft nicht klappt, aber wir müssen ja jetzt Lösungen finden. Und konkret auf deine Frage zu der Politik, ich glaube, es ist eine Aufgabe für alle Generationen, für jung und alt. Und sicherlich ist es so, dass viele ältere Menschen das Problem in der Dringlichkeit, in der physikalischen Notwendigkeit noch nicht verstanden haben. Es manchen von ihnen auch schlicht egal ist. Es gibt aber auch wahnsinnig tolle und kompetente ältere PolitikerInnen, die es total verstanden haben, die sich super für die jüngere Generation einsetzen. Es ist nicht nur ein Konflikt zwischen jung und alt. Und dieses Techno-Salvation nennt sich das, diese technische Rettung, das ist besonders unter den jungen Liberalen sehr stark vertreten und führt uns, glaube ich, nicht weiter.
Ja, sehe ich auch so, dass man da zusammen anpacken muss und nicht immer mit dem Finger auf andere Generationen zeigen soll, weil was ich auch gehört habe, was ich mega krass fand, dass gerade wir Jugendlichen, wir streamen ja extrem viel Spotify, Netflix, was auch immer, und dass das einfach auch so viel CO2 erzeugt. Also abartig, das war mir nie bewusst. Also wir gehen halt, oder die Kinder, die Jugendlichen gehen auf Fridays for Future Demos und sagen, ja, die Alten, die juckt es doch gar nicht. Und die kümmern sich wenig drum, aber den wenigsten, also mir war es nicht bewusst, dass wie abartig viel CO2 Streaming verbraucht.
Ja, durch die Serverfarm vor allem im Hintergrund.
Ja,
letztendlich. Und das gehen ja auch bei weitem nicht alle jungen Menschen auf diese Fridays-Demos. Und das gehört halt auch zu weit dazu. Es sind schon viele, es waren auch jetzt wieder viele, gerade nach Ausbruch des Kriegs, es waren 220.000 Menschen auf dem letzten großen globalen Klimastreik in ganz Deutschland. Das ist natürlich eine absolute Hausnummer. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Mobilisierungspotenzial der Bewegung da auch erschöpft. Also eben jene jungen Liberalen, die ich angesprochen habe, ich will jetzt hier kein Feindbild aufmachen, überhaupt nicht, unter denen gibt es, die glauben ja auch an den Klimawandel, so ist es nicht, aber die würden da niemals hingehen und ich glaube, die sind da deswegen trotzdem nicht von befreit, sich für Klimaschutz zu engagieren. Schon allein, wenn sie die Notwendigkeit im Hinterkopf haben, diese physikalische Notwendigkeit, von der ich immer rede, du musst nicht demonstrieren, aber du kannst andere Sachen machen und du kannst aber nicht einfach nichts machen und dich zurücklehnen und immer noch zu einem Wirtschaftssystem versuchen beizutragen, das uns langfristig, so wie es jetzt angelegt ist, zerstören wird.
Ja, im Endeffekt betrifft es dann einfach jeden Menschen so und das wäre
auch so schön. Genau, das ist eine Aufgabe für uns alle.
Ja, Es wäre auch so schön, wenn jeder einfach seinen Teil dazu beitragen würde. Das würde so eine krasse Gemeinschaftsenergie auslösen und wäre auch so eine Chance für die Gesellschaft, für die Menschheit an sich, wenn man das zusammen meistert. Das würde sehr viel verändern, glaube ich.
Ja. Und trotzdem, wenn ich da kurz einhaken darf, und trotzdem braucht es die großen politischen Lösungen, die man ja eben durch sowas wie einen Streik einfordert. Deswegen ist der Streik nämlich eben gerade doch wichtig. Ich will ihn gar nicht schlecht reden. Es ist so, wir können alle ganz viel tun und Energie sparen und mit dem Rad zur Arbeit und das Licht ausschalten und was weiß ich. Aber es wird die großen Veränderungen nicht anstoßen. Also wir brauchen halt einen früheren Kohleausstieg. Wir müssen raus aus den fossilen Abhängigkeiten von Putin. Nicht nur von Putin. Es hilft auch nicht, wenn Robert Habeck jetzt nach Katar fliegt und da neues Gas einkauft. Da macht man sich genauso von Diktatoren abhängig. Und das ist ja auch insgesamt so das Schöne an den strukturellen Veränderungen, wenn sie denn kommen, dass wir dadurch eine ganz viel bessere Welt erschaffen können. Also, dass wir eben nicht nur die Klimakrise damit lösen, sondern uns gleichzeitig auch demokratisieren, weil Erneuerbare sind halt auch viel demokratischer. Da kannst du Bürgerwindräder machen, du kannst dir selber Solarzellen aufs Dach pflastern. Das ist was ganz anderes als so eine Abhängigkeit von einem Atomkraftwerk oder einem schmutzigen Kohlekraftwerk, das da irgendwo steht. Und das gehört nicht dir, da bist du nicht selbst direkt dran beteiligt. Das sind wirklich die demokratischsten aller Energien. Und da lösen wir mehrere Krisen mit einem Schlag, würde ich behaupten. Auch die ganze Gesundheitsebene natürlich. Wenn wir weniger Verkehr haben, haben wir sauberere Städte, weniger Feinstaub. Da leben wir länger durch. Das ist einfach, Klimaschutz ist ja nicht ein Wert an sich, sondern das ist letztendlich ein Tool, um für eine viel geilere, glücklichere, bessere Gesellschaft zu sorgen, in einer viel besseren, heileren Welt zu leben.
Ja, die Lebensqualität steigt.
Ja, und das geht immer verloren in dieser Debatte. Ach, das ist ja alles so teuer. Ja, es ist jetzt eine Investition, Windräder aufzubauen, natürlich. Es ist abgesehen davon auch eine Investition in unsere aller Zukunft, wenn man die Kohlegrube noch 20 Meter tiefer ausschachtet und dafür Wälder und Dörfer zerstört, im Jahr 2022 in Deutschland wohlgemerkt, und Menschen von ihrer Heimat vertreibt. Das passiert ja alles. Da einfach irgendwie zu sagen, Klimaschutz ist teuer oder das kann man uns nicht leisten, das ist wirklich eine Debatte, von der ich mir wünschen würde, wir hätten sie in den 90ern geführt, dann hätte ich sie nie erlebt.
Ja, ist so das so wie ein bisschen, wenn man keinen Bock hat, Sport zu machen. Es ist zwar vielleicht am Anfang kurz eine Überwindung oder eine Veränderung, aber im Endeffekt profitiert man halt einfach gesundheitlich und man profitiert halt einfach nur davon.
Ja.
Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückgehen.
Bitte.
Du hast Korruption angesprochen. Könntest du da mal so einen aufregenden Fall schildern?
In puncto Klima oder generell?
Ja, in puncto Klima.
Naja, also es gibt, ich habe jetzt nicht den einen Top-Fall im Kopf, aber es gibt natürlich Verquickungen zwischen der Kohle oder auch vor allem der Atomkraftlobby und führenden hauptsächlich konservativen und liberalen PolitikerInnen, die da Geldzahlungen von erhalten. Also einfach und dann am Ende gegen Gesetze stimmen für mehr Klimaschutz. Also das ist zuhauf. Ein gutes Beispiel ist, wie weit dieser Einfluss, wir reden ja eher von Einflussnahme, nicht von Korruption. Korruption ist dann, wenn man diese Sachen zu seinem eigenen Vorteil nutzt. Ein gutes Beispiel für diese Art Einflussnahme haben wir doch am Jahresbeginn gesehen. Die EU-Kommission hat Atomkraft und Gas, von der wir jetzt vor allem vom Gas noch mal mehr wissen, wie schädlich, wie kriegstreiberisch es ist, als nachhaltig eingestuft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist eine unglaubliche Entscheidung von absolut unfassbarer Tragweite. Die Mehrheiten im Europaparlament sind eben da gerade nicht zukunftsgewandt, sondern da sind halt einfach massive Konzerne und Lobbyinteressen hinter. Und es ist jetzt eine Unterstellung von mir zu sagen, die PolitikerInnen werden geschmiert. Die müssen gar nicht geschmiert werden, die müssen vielleicht auch einfach nur überzeugt werden. Und vielleicht gibt es halt eben noch das Vorstandspöstchen obendrauf. Das ist nicht selten der Fall. Weil ich meine, man sieht es ja auch, ich habe jetzt gerade vor allem konservative oder liberale Politiker angeschuldigt. Das allerbeste Beispiel ist doch Gerhard Schröder. Also, der einfach Ex-Bundeskanzler war, zu einer Zeit, wo die erneuerbaren Energien schon zur Verfügung standen und gerade auf dem Weg waren, billiger zu werden als fossile, wo er einfach alles in die Wege hätte leiten können, das massiv auszubauen. 2005 wurde er abgewählt. Danach kam Klimakanzlerin Angela Merkel, das ist noch so ein Beispiel, aber bleiben wir bei Schröder. Und statt, dass er das macht, hat er sich eingelassen auf eine toxische Männerfreundschaft mit Wladimir Putin und ist zu seinem Gaslobbyisten verkommen. Also das, jetzt habe ich ein Beispiel gefunden.
Ja, ja. eine Organisation, die da entgegenwirkt, ist ja der Weltklimarat IPCC, der, wie du vorher gesagt hast, jetzt den sechsten Teil von dem Klimabericht rausgebracht hat. Was sind da die wesentlichen Erkenntnisse?
Ja, also es ist so, die Welt, also es ist ganz unfassbar traurig. Also Berichte vom Weltklimarat kennen wir ja schon seit einer ganzen Weile. Der erste, das muss man echt mal erzählen, der kam 1990 raus. Und der letzte 2014, 15 und jetzt eben 2021, 22, der sechste große Sachstandsbericht. Das hat immer mehrere Teile. Da wird sich in einem Teil dann mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt. In einem Teil, das war der dritte Arbeitsteil, was man noch dagegen tun kann. Und das ist einfach das größte und beste Konsortium an KlimawissenschaftlerInnen und ForscherInnen weltweit. Es sind Hunderte, die auf tausende Seiten lang berichten, alles zusammentragen, was wir über die Klimakrise wissen und was wir dagegen tun können. Also und sich gegenseitig überprüfen. Also wirklich das Beste an Wissenschaft, was wir haben. Mhm. Und was steht da genau drin? UN-Chef Antonio Guterres spricht von einem Atlas des Leids. Und wir haben planetare Grenzen schon überschritten. Und wir haben jetzt noch, weil die Welt so lange echten Klimaschutz verzögert oder sogar torpediert hat, haben wir jetzt noch 3 Jahre. 3 Jahre. Man kennt den Klimawandel 40 Jahre. 3 Jahre Zeit, um die Emissionen global auf ihren Höhepunkt zu führen. Und ab 2025, also innerhalb dieses Jahrzehnts, innerhalb sogar dieser Legislaturperiode, also unter der Ampelregierung, müssen die Emissionen sinken. Bis 2030 müssen sie dann, also 2025 globaler Peak, 2030 müssen sie dann sich halbieren. Und bis 2050 muss die Welt klimaneutral werden. Also darf nichts mehr ausstoßen, nur noch so viel ausstoßen, wie auch kompensiert wird. Das ist das, was jetzt, auf gut Deutsch gesagt, das ist die Scheiße, die sich die Welt da geritten hat, obwohl sie es besser wusste. Und ein Punkt, den ich noch ansprechen will, was auch drin steht, für Europa sieht der IPCC 4 Hauptrisiken. Die erste Bedrohung sind Hitzewellen, durch die Menschen sterben, erkranken oder die einfach Ökosystem schaden. Der zweite Punkt ist, dass durch diese anhaltende Hitze und Dürre landwirtschaftliche Ernten bedroht und damit die Lebensmittelversorgung bedroht wird. Auch das sehen wir ja jetzt durch den Ukraine-Krieg. Also die Kornkammer Europas ist zusammen mit Russland, dass da jetzt Ernten ausbleiben. Das dritte Risiko ist das Wasser in Europa, das knapp werden könnte. Und das vierte Risiko, dass an Küsten davon zu viel ankommen könnte, zu viel Wasser an den Küsten, Überflutungen, steigender Meeresspiegel. Das ist die Realität.
Okay, fuck. Wie wahrscheinlich ist es, dass es, das hört sich ja ziemlich schwierig an, wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass wir das Ruder rumreißen können?
Ja, das ist die große Frage. Aktuell deutet nichts darauf hin. Wir leben in einem Zeitalter der multiplen Krisen. Krieg, Klima, Corona. Und wir sehen die Verquickungen zwischen diesen allen. Also auch Corona, auch die Corona-Pandemie letztendlich als Zoonose, also vom Tier auf Menschen übersprungene Krankheit, als Infektionskrankheit, weil man eben zu sehr in den Lebensraum von wilden Tieren vorgedrungen ist oder diese Tiere auf Wildmärkten übereinander klatscht in ihrem eigenen Blut. Auch das ist ja letztendlich als Folge dieser riesengroßen übergeordneten Klimakrise oder einfach Umweltkrise, wie wir mit unserem Planeten und unseren Lebensgrundlagen umgehen, zu sehen. Beim Krieg habe ich auch den Zusammenhang erläutert, letztendlich die fossilen Abhängigkeiten, die den Krieg befeuern. Und auch andersrum, eine immer heißer werdende Welt fördert natürlich Kriege. Nun ist Putins Krieg natürlich gerade nicht ein Krieg der Klimakrise, das ist einfach ein Krieg, den er aus seinem imperialistischen Größenwahn heraus führen will. Aber natürlich ist ja auch klar, und das steht auch in IPCC-Berichten, Kriege werden in Zukunft auch, oder Konflikte allgemein zwischen Menschen werden auch häufiger, werden natürlich die Lebensgrundlagen, Wasser etc., alles, was ich geschildert habe, weniger werden. Also diese ganzen Krisen hängen miteinander zusammen. Und ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, ist genau das anzuerkennen und dann halt einen massiven Politikwechsel einzuleiten, dass man eben nicht mehr sagt, wir kümmern uns jetzt um Krieg. Wir haben uns erst haben wir uns um Corona gekümmert, jetzt kümmern wir uns um Krieg. Und dann irgendwann, wenn das beides mal genug abgeflaut ist oder hoffentlich beendet ist, dann kümmern wir uns ums Klima. Das wird nicht funktionieren. Die einzige Chance ist, die wir haben, dass wir diese multiplen Krisen, in denen wir leben, zusammendenken. Und dann können wir noch ganz viel tun. Das sagt uns ja auch der Weltklimabericht. Handlungsmöglichkeiten sind da. Wir müssen massiv raus aus den fossilen Energien. Wir müssen massiv rein in Erneuerbare. Keine Investitionen mehr in irgendwelche fossilen Projekte. Wir müssen natürlich Mobilität ganz anders denken. Wir müssen den Autoverkehr elektrifizieren, aber wir müssen vor allem auch weniger Autos fahren. Wir müssen wir müssen den ÖPNV, Straßenbahn, Bahn, Busse ausbauen, kostengünstiger machen. Das 9-Euro-Ticket, was jetzt kommen soll, ist vielleicht ein erster positiver Schritt auf dem Weg. Mehr Fußverkehr, mehr Radverkehr. Wir müssen weniger Fleisch essen. Das ist auch so ein Ding, das kann jeder von heute auf morgen machen. Wir reden jetzt über mögliche Hungersnöte, die kommen und Lebensmittelknappheiten. Naja, der Großteil dessen, was wir anbauen, landet in Tierfuttertrögen. Das landet in Tiermägen. Wir könnten einfach die pflanzlichen Produkte direkt essen und nicht über Umweg diese ganze Energieaufwand verschwenden in meinen Augen. Und dann haben wir schon mal eine ganz andere Ausgangslage, über die wir reden. Ja. Also, das war eine sehr lange Antwort, sorry. Kurze Antwort ist, es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist nur gelingt, wenn man die Krisen zusammendenkt.
Ja, sehe ich auch so. Also im Endeffekt sind die Krisen ja auch da, weil wir in uns drin so ein Chaos haben und das halt einfach nach außen projizieren. Aber ja, wie du richtig sagst, gerade das mit dem Fleisch, also das sind einfach drei Entscheidungen pro Klima, die man pro Tag treffen kann in der Regel, weil man drei Mahlzeiten zu sich nimmt. Man kann sich dreimal für die vegetarische bzw. vegane Ernährung entscheiden und damit schon seinen Beitrag leisten. Und das ist echt mittlerweile der einzige Grund, der halt für Fleisch spricht, ist Geschmack. Und da muss man sich halt schon hinterfragen, will ich das jetzt nur wegen dem Geschmack machen oder kann ich 20 andere positive Gründe mit dem Vegetarismus oder Veganismus befürworten?
Das muss ja noch nicht mal vollständig sein. Es ist doch auch völlig okay. Also ich persönlich esse kein Fleisch, aber ich bin auch nicht vegan. Es ist doch vollkommen okay, wenn man ein-, zweimal die Woche Fleisch isst und dann vielleicht das Gute, das Teure, das kann man sich dann ja auch leisten, weil man das ja unter der Woche dann spart. Dann vielleicht am Sonntag das gute, teure Fleisch einmal essen, sich darauf freuen. Dann hat man sogar noch so eine positive Belohnung. Ist doch völlig in Ordnung, wenn man das mit sich vereinbaren kann. Es macht halt auch die Hürde leichter zu sagen, ich muss nicht von heute auf morgen vollständig auf alles verzichten. Aber ich finde es sehr schön, was du gesagt hast. Man trifft halt Entscheidungen und das dreimal am Tag. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, absolut. Was ich mich immer frage, so jetzt wird halt hier in den Medien oft von der deutschen Klimapolitik gesprochen und was man eben hier machen kann, was man machen soll. So, wenn sich da jetzt dann was grundlegend ändert, wenn sich das in eine richtig positive Richtung entwickelt, dann ist ja immer noch so, dass wir auf Platz 6 sind wir, glaube ich, der Länder, die mit dem, also dem Klimaausstoß, vom Klimaausstoß her gesehen, vom CO2-Ausstoß. So, was machen dann die Länder, die fünf Länder vor uns? Also wird es dann so sein, dass die Deutschland als Vorbild sehen und da mitziehen? Oder weil im Endeffekt, ich glaube, 2% der ganzen Emissionen kommen halt aus Deutschland. Bringt ja auch nichts, wenn Deutschland dann halt mitzieht, aber vor uns Indien weit hinterherhängt und auch andere Länder, die USA pro Kopf den meisten Klimaausstoß haben. So.
Ja, das würde ich nicht sagen. Ich würde argumentieren, dass wenn man auf Platz 6 der weltweiten Emissionen liegt, dass dann 190 Länder hinter einem liegen und dass man dann auf jeden Fall nicht zu den Guten gehört. Und das mit den 2% Emissionen, das stimmt auf Länderebene, aber das stimmt nicht, wenn du es pro Kopf runterrechnest. Die Pro-Kopf-Emissionen, die liegen bei 11 Tonnen und das ist deutlich höher als zum Beispiel in China, die der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen, von Kohlenstoffdioxid sind. Plus dazu kommt diese ganze Ebene, dass wir Dinge, die wir hier verzehren oder konsumieren, auch in anderen Ländern produzieren lassen. Zum Beispiel das Rindfleisch, das aus Brasilien oder Soja, das aus Brasilien importiert wird, für das der Regenwald abgeholzt wird. Die Umweltauswirkungen und auch die CO2-Emissionen dessen spürt Brasilien. Die werden auf das Konto der BrasilianerInnen zugerechnet. China, die die Werkbank des Westens mal waren, das teilweise immer noch sind, es ist klar, dass die eklatant höhere Emissionen haben als Deutschland, aber die Autos werden verkauft und gefahren in Deutschland. Und ich finde, da macht man sich zu einfach, auch jenseits von Klima gibt es auch Umweltproblematiken. Der Müll, der in Deutschland, wir reden immer, wir sind Recycling-Weltmeister, das ist Bullshit. Wir exportieren Unmengen an Müll in andere Länder des globalen Südens, vor allem nach Südostasien, Malaysia, Indonesien. China will unseren Müll nicht mehr haben, die dort in Flüssen landen und die Strände, also Mikroplastik verteilen und die Strände vermüllen. Also ja, ich glaube, da hat Deutschland doch eine extrem große Verantwortung. Und um es noch schlimmer zu machen, die historischen Emissionen, da ist Deutschland sogar auf Platz 4. Also wir haben am viertmeisten emittiert, wenn man alle kumulierten Emissionen, wenn man das zusammenzählt. Und unter den Folgen werden aber nicht wir am meisten leiden, sondern die Länder des globalen Südens in Afrika, Asien, Lateinamerika, die sich auch aus finanziellen Gründen viel schlechter dagegen wehren können. Aber die haben eben nicht so viel emittiert wie wir. Also ja, da müssen wir uns selber an die eigene Nase packen.
Ja, du hast absolut recht, hast mich überzeugt. So bringt ja auch nichts, wenn man nach vorne schaut. Man hat die Vorbildfunktion, wie du sagst, mit den 190 Ländern hinter uns. Und bleibt ja auch nichts anderes übrig, als einfach auf
sich das Beste zu machen. Selbst wenn China, die USA, Indien und Russland, die sind es, glaube ich, die vier, die da vor uns liegen, selbst wenn die alle nichts machen, die USA zumindest will auch unter Joe Biden mehr machen, auch wenn ich da sehr enttäuscht bin von der bisherigen Klimaperformance, aber selbst wenn die alle nichts machen, du hast ja völlig recht, es hilft ja nichts. Also was ist denn die Alternative? Zu sagen, okay, weil die ersten vier nichts machen, machen wir auch nichts. Das geht ja nicht. Das kann ja keine Option sein.
Ja, ich glaube, Japan ist auch noch vor uns. Also wenn ich da richtig gegoogelt habe.
Darf ich eine Sache noch sagen, die mir gerade einfällt?
Natürlich.
Du hast das Problem angesprochen, dass Medien darüber berichten. Und ich würde halt sagen, über diesen IPCC-Bericht, das war ein Teil des ganz, ganz großen Problems. Es wurde eben gar nicht ausreichend darüber berichtet. Es war letztendlich Tag 4 des russischen Angriffskriegs und als dieser Bericht rauskam. Und es hat, natürlich kann man sagen, ein schlechtes Timing für einen Bericht, an dem tausende Forscher in Jahre ihre Arbeitszeit verbringen, dass der dann rauskommt. Aber deswegen ist die Krise ja nicht weg. Und ich würde sagen, da haben auch wir Medien, ich habe in meinem Podcast darüber geredet, aber da haben auch viele große Führende und auch Leitmedien sehr viel verkackt und eine Chance verpasst, das Thema größer zu ziehen. Und die Notwendigkeit, nur weil nicht darüber berichtet wurde, die Notwendigkeit ist nicht weg.
Ja, wie siehst du denn das als Insider? Also du machst einen krassen Beitrag, einen richtig positiven Beitrag natürlich, aber bist du zufrieden mit der Berichterstattung allgemein über den Klimawandel oder könnte da mehr gehen?
Überhaupt nicht. Da müsste extremst viel mehr gehen. Also danke für deine Worte. Es ehrt mich auch, dass du das als extrem, als positiven Beitrag siehst. Ich kritisiere mich selber immer. Also ich denke, es müsste viel mehr sein. Und so positiv sind die Folgen auch alle nicht. Also wenn wir jetzt, ich versuche irgendwie mal einen positiven Twist reinzubringen, aber natürlich, in der letzten Folge ging es um die Antarktis, die abschmilzt. Davor haben wir geredet über die Kriegsfolgen. Gut, davor hatte ich die Band Milky Chance im Interview. Das war eine sehr positive Folge, über einen positiven Impact, den man in der Musikindustrie leisten kann. Geil. Aber also es geht. Aber es ist nicht immer so positiv. Und ich denke mir, es müsste viel mehr sein, weil allein mal einer Breite der Bevölkerung klarzumachen, was in diesem IPCC-Bericht steht und was das für uns alle als Gesellschaft und unser Zusammenleben bedeutet, das wäre so wichtig. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du mich hier nochmal einlädst, weil in eurem Podcast geht es ja um das Paradise Inside, so um die innere Zufriedenheit, die seine Ausgeglichenheit, so wie ich es verstehe, sein Seelenheil ein bisschen zu finden. Und ich würde einfach behaupten, also es ist unfassbar wichtig, Mental Health sowieso, Ich würde aber einfach behaupten, in diesem Zeitalter der multiplen Krisen, in dem wir sind, mit Klima, Krieg und Pandemien und Hunger und Armut und sozialer Ungerechtigkeit, man kann nie sein vollständiges Seelenheil finden, solange man die externen, also sein inneres Seelenheil findet, solange die externen Bedingungen nicht stimmen. Und deswegen muss man seine Kraft, die ist nicht bei jedem gleich, aber man kann sie auch zusammentun, daraus erwächst Kraft. Deswegen muss man seine Kräfte bündeln und diese externen Krisen versuchen zu verändern, so gut man kann. Mhm. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass große Medienhäuser in Deutschland da viel mehr machen würden. Über Klimakrise zu berichten, ist nicht irgendwie aktivistisch oder links oder grün. Es ist einfach ein Thema, das uns alle angeht und an dem der Fortbestand der Menschheit hängt.
Ja, sehr spannender Punkt, den du angesprochen hast, dass eben das die Wechselwirkung zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es andersrum genauso ist, dass wenn jeder Mensch sich mehr mit seinem Inneren beschäftigen würde, dass man dann auch ein viel größeres Bewusstsein für die Natur und so weiter bekommt. Also so war das bei mir, als ich angefangen habe zu meditieren, mehr in die Natur gegangen bin, mich einfach mehr reflektiert habe, habe ich die Natur viel mehr geschätzt. Ich war früher öfters wandern mit meinen Eltern und hat es mich einfach null interessiert. So, wenn die irgendwie gesagt haben, was ist das für eine schöne Aussicht? Dachte ich, ja, toll, das ist halt eine Aussicht. So. Heute sehe ich das mit ganz anderen Augen, weil ich halt mit 2021 dann angefangen habe zu, also klar, vielleicht kommt es auch durchs Alter, aber einfach mich mit meinem Inneren mehr beschäftigt habe und mich dadurch mehr gegroundet habe und dadurch auch das Bewusstsein für den Klimaschutz mehr oder weniger bekommen habe. Also das ist spannend, weil es halt so eine Wechselwirkung zwischen dem Äußeren und dem Inneren hat. Also zum einen, wie du sagst, das Äußere muss passen, dass man ein inneres Glück findet, aber andersrum, wenn man zuerst sein inneres Paradies quasi findet, hat man auch mehr Möglichkeiten und mehr Bock, das Paradies im Außen zu erzeugen.
Klasse. Das finde ich auch hochspannend. Ich habe auch auf diese Art noch nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Ich habe es immer so gesehen, dass das eine nach dem anderen kommt, dass das Äußere stimmen muss und danach kannst du auch irgendwie happy sein. Nee, es geht auch andersrum und das trägt auch zum Bewusstsein fürs Äußere wieder bei. Sehr spannend, danke.
Ja, sehr gerne. Ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Paradise Inside, so wir fragen immer die, du kennst es ja schon als alter Hase unseres Podcasts mittlerweile, was sie denn empfehlen würden oder welche Technik sie den Menschen mitgeben möchten, damit sie näher ans innere Paradies kommen. Was würdest du jetzt in der Zeit der multiplen Krisen sagen?
Oh,
ganz schwierig, ja.
Ja, ich wollte jetzt ja auch nicht so als so ein Untergangsprophet daherkommen, überhaupt nicht. Ich glaube, die
Botschaft... Nee, das muss ich noch kurz sagen, sorry. Ich finde es einfach geil, wie positiv du trotzdem bist, weil, ja, keine Ahnung, du beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit negativen News eigentlich und man spürt aber trotzdem immer noch so das Positive, das Innovative bei dir, dass du einfach ja trotzdem immer noch dran glaubst, dass man was verändern kann. Und das schätze ich an dir sehr, obwohl es einfach nicht gut aussieht.
Danke. Ich glaube, dass es ganz befreiend sein kann und vielleicht ist das mein Tipp, sich mit Dingen zu beschäftigen, weil wir leben sehr, manche von uns haben das Privileg, sehr in einer heilen Blase, in einer heilen Welt zu leben. Und trotzdem verwendet man, wenn auch unterbewusst, meiner Meinung nach viel Kraft darauf, Dinge von sich wegzuschieben, zu verdrängen oder die Augen zu verschließen. Und jetzt kann man natürlich sagen, in dem Moment, wo ich hinschaue, tut das weh. Es tut auch weh. Aber ich glaube, man hat schlagartig diese ganze Kraft, und das ist eine immense Kraft, die man darauf verwendet hat, es wegzuschieben, die kann man plötzlich für sich nutzen. Also, und wenn man sich dann noch vernetzt, verbündet, sich Gleichgesinnte sucht, das kann überall sein, im Sportverein, der Kirche, in Jugendgruppen, im Aktivismus, in der Schule, im Beruf, in der Uni, auf der Arbeit, anywhere, dann entsteht da so, so viel Kraft draus. Man kann die Kraft, die man ins Verdrängen investiert, nutzen und sehen, was Gutes stecken. Und man kann dann auch andere Menschen davon überzeugen. Und wenn man letztendlich, jeder Mensch hat positiven Impact, wenn man nur einen überzeugt, dann kann das ganz viel auslösen. Es gibt auch diesen Spruch irgendwie, der Flügelschlag eines Schmetterlings, der kann anderswo ein Erdbeben auslösen. Die Chaos-Theorie ist es, glaube ich. Aber vielleicht ist es in dem Fall nicht Chaos, das daraus entsteht, sondern was ist das Gegenteil von Chaos? Eine heile Welt. Eine
Ordnung, ja.
Ordnung, ja, gut. Ordnung klingt so ein bisschen spießig und verstaubt. Ja. eine glückliche Frieden, das nehmen wir. Dann kann daraus Frieden entstehen. Und Frieden ist das, was wir uns alle wünschen.
Sehr schön, Alter. Richtig gut. Gerade das, da muss ich immer an meinen Podcast-Kollegen Janis denken, der vor 3 Jahren ungefähr angefangen hat, sich vegan zu ernähren. Und ich habe ihn erstmal richtig ausgedacht, 1-2 Tage, weil ich halt noch null in der Materie drin war und er auch früher tonnenweise Fleisch beim Grillen und so gegessen hat. Und es war halt von 0 auf 100. Und mittlerweile hat er so viele, zusammen mit seiner Freundin, so viele Leute dazu inspiriert, sich vegetarisch, vegan oder einfach bewusster zu ernähren. Also es ist, keine Ahnung, bestimmt 30, 40 Leute im Endeffekt. Und
die wiederum können dann andere Leute erreichen. Das ist doch toll, ne? Und können drüber sprechen.
Genau.
Vielleicht auch das, sprecht drüber. Sprecht über die Ängste und Sorgen, die ihr habt. Fresst es nicht in euch rein. Verwendet eben keine Kraft drauf, es zu verdrängen, sondern thematisiert es, sprecht über die sozialen Ungerechtigkeiten, sprecht über die Zusammenhänge der Krisen, sprecht darüber, wie sehr es euch auf den Sack geht, und wenn es euch auf den Sack geht, tut euch zusammen und ändert es. Und fordert es ein. Oder fordert es ein, es zu ändern.
Ja, Unzufriedenheit als treibende Kraft. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Maxi. Es war wieder richtig geil. Ich werde die Podcast-Folge sofort in die Cloud jetzt gleich reinstellen. Falls der Laptop geklaut wird nochmal, dann habe ich es wenigstens, die Folge. Und ja, willst
Lass du mich auch gerne ein drittes und viertes Mal anrufen.
Ja, wir werden sicher connected bleiben, Mann. Ich feiere es immer mit dir. Du hast mega die Ahnung. Und das Einzige, was immer ist, nach dem Interviews bin ich immer kurz down, weil mir immer bewusst wird, wie wenig Zeit wir noch haben und wie schlecht es gerade läuft. Aber da kannst du ja nichts dafür. Ja, möchtest du noch Abschlussworte richten an unsere Community?
Ich habe die Sachen, die mir ganz wichtig sind, gesagt. Hang in there, stay positive, habt Mut, tut euch zusammen und lasst uns zusammen hinwirken auf eine bessere, glücklichere, friedvollere, klimagerechtere Welt.
Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Mach's gut. Ciao.
Jo Leute, das war's mit der Episode. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und abschließend kann ich sagen, es war eine mega interessante Episode mit Maxi. Und mir ist einfach mal wieder bewusst geworden, wie wenig Zeit wir noch haben und wie viele Dinge eigentlich falsch laufen. Deshalb einfach der Appell an uns, wir müssen was tun. Wir haben jeden Tag beim Essen 3-mal die Entscheidungsgewalt. Wir können die Entscheidung täglich treffen, wenn wir irgendwo hingehen, ob wir zu Fuß gehen, ob wir das Auto nehmen, ob wir das Fahrrad nehmen. Natürlich geht es nicht immer und ich bin auch nicht der größte Klimaaktivist ever. Aber wenn jeder ein bisschen was tut und ein bisschen da ein Bewusstsein dafür entwickelt, dann ist da einfach schon ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Deshalb Leute, lasst uns das zusammen anpacken für eine geilere Welt, für eine höhere Lebensqualität und dann wird es schon immer positiv bleiben. Wenn du mehr zu unserem Podcast auschecken willst, dann auf Instagram oder YouTube unter Paradise Insight. Und ich wünsche dir jetzt einen geilen restlichen Tag oder eine restliche Nacht. Viel Liebe, viel Kraft. Peace, bis zum nächsten Mal.